Hanna begrüßt heute Thomas Rudolph. Thomas ist Professor für Marketing und Retail Management an der Universität St. Gallen. Dort gründete er auch das Institut für Handelsmanagement, das er als Direktor leitet. Thomas studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Seine Promotion schloss er an der Universität St. Gallen ab. Er forscht in den Themenfeldern Kauf- und Konsumverhalten, digitales Marketing, E-Commerce-Strategien, Cross-Channel-Management, strategisches Marketing und Handelsmanagement. Thomas lebt in St. Gallen, ist verheiratet, Vater dreier erwachsener Söhne, spielt hervorragend Tennis und ist ein begeisterter Segler.
Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich würde direkt mit unseren klassischen Einstiegsfragen starten. Der absolute Klassiker. Hast du eine Lieblingsmarke?
Verdammt viele. Und ich möchte jetzt keine einzelnen Marke hervornehmen, die mir am Herz liegt, aber es sind sehr, sehr viele. Und was ich toll finde an diesen Marken, ist immer dann, wenn es denen gelingt, langfristig ihr Leistungsversprechen hochzuhalten. Das finde ich ganz toll. Nehmen wir beispielsweise IKEA, nehmen wir Massimo Dutti, nehmen wir Nivea, da gibt es so viele.
Welcher Claim würde dich beschreiben?
Just do it. Ich finde den einfach super. Es geht darum, neue Dinge auch mal anzugehen, mutig anzugehen und es einfach mal auszuprobieren. Und das ist für mich ein wichtiges Motto.
Mhm. Gibt es ein Markenerlebnis, wo du sagen würdest, da ist alles schiefgelaufen?
Es gibt etwas. Ich bin auch jemand, der gern Auto fährt und ich habe eine Automarke eigentlich ins Herz geschlossen und da war für mich nicht verständlich, dass plötzlich das Produkt schlecht wurde und dass man sich um die bestehenden Kunden nicht so richtig kümmern wollte und so getan hat, als wäre das halt doch alles in Ordnung. Das war für mich ein enttäuschendes Markenerlebnis. Aber in der Regel würde ich sagen, ist das durchaus positiv. Mein Learning daraus, wir sollten uns auch als Marketeers überlegen, wie wir die bestehenden Kunden halten können und nicht nur immer überlegen, wie wir C-Kunden zu B oder B-Kunden zu A-Kunden machen.
Als Mitarbeiterin des Instituts für Mobilität musst du mir schon eigentlich verraten, um welche Marke es geht.
Das mache ich nicht.
Wirklich nicht? Nein. Befinden wir uns in einer Luxuswelt?
Würde ich nicht sagen. Also die bieten auch Fahrzeuge an für einfache Menschen.
Ah ja, gut, dann könnte ich eine Idee haben. Gehst du gerne shoppen?
Unheimlich gerne. Wenn du meine Frau fragst, wird sie sagen, das ist schlimm mit dem Einkaufen zu gehen. Er will gar nicht aus dem Laden raus.
Hast du einen Lieblingsladen?
Auch hier sehr viele unterschiedliche Läden. Ich finde es einfach sehr spannend, diese Konzepte zu beobachten, die zu studieren und von denen zu lernen. Und von daher bin ich da so ein bisschen Variety-Seeker.
Gibt es eine Serie, wo du sagen würdest, das ist deine Lieblings-TV-Show?
Zusammen mit meiner Frau schaue ich mir gern die Nur-Show an. Ich fand auch den Priol davor sensationell. Also ein bisschen Comedy-mäßig.
Mhm. Auf welches Produkt könntest du nicht verzichten?
Momentan die AirPods, die haben es mir wirklich angetan.
Mit Noise Cancelling oder ohne?
Mit.
Mit. Ja, schon ein krasser Vorteil.
Ganz wichtig.
Ja. Welche Person, lebend oder tot, würdest du gerne einmal persönlich treffen?
Den Dalai Lama. Denn ich finde seine Ratschläge, die er der Menschheit gegeben hat, in erster Linie aufeinander zugehen. Und das fällt ja gerade in der heutigen Zeit vielen besonders schwer. Diesen Ratschlag würde ich ganz gern mal mit ihm diskutieren.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben zu Geschäftsmodell Transformation. Und jetzt würde mich natürlich da noch interessieren, was ist aus deiner Sicht die erfolgreichste Geschäftsmodell Transformation der Geschichte?
Mein Buch wendet sich an etablierte Unternehmen, also nicht an die Startups, die die Welt disruptiv verändert haben, sondern an diejenigen, die sich dann vielleicht eher reaktiv angepasst haben. Und da gibt es viele, die das prima gemacht haben. Also wenn ich in die Handelswelt hineinschaue, würde ich sagen, ein IKEA, die haben das sehr geschickt gemacht, die Online-Transformation jetzt hinzubekommen, also das Thema Online aufzugreifen, obwohl der Gründer gesagt hat, von Online will er eigentlich nichts wissen. Und da gibt es auch andere. Wenn wir in die Schweizer Handelswelt hineinschauen, wie Coop sein Geschäftsmodell transformiert hat, schon vor vielen Jahren war das auch eine erfolgreiche, sehr erfolgreiche Geschäftsmodelltransformation.
Jetzt kommen wir zu unserer Entweder-Oder-Kategorie LinkedIn oder TikTok.
Das erste, weil ich das zweite zu wenig aus eigener Erfahrung kenne.
Mikro oder Coop?
Beide machen einen tollen Job. Beide sind tolle Unternehmen, für die Schweiz sehr wichtig. Ich habe mit der Mikro in den letzten Jahren ein Stück weit mehr zu tun gehabt und deshalb ist die Mikro für mich schon eine Herzensangelegenheit.
Online-Shopping oder Ladenbesuch?
Online, wenn es sehr schnell gehen muss, Ladenbesuch, wenn ich Zeit habe, und ich würde viel lieber noch öfters in die Läden gehen.
Self-Checkout oder klassische Kasse?
Auch wenn es schnell gehen muss, dann Self-Checkout. Wenn ich Zeit habe, stelle ich mich lieber an der Kasse an, beobachte, was andere kaufen und was da so passiert.
Galaxus oder Temu?
Lieber Galaxus, weil ich ungeduldig bin und nicht 7 Tage warten möchte.
Bodensee oder Mittelmeer?
Bodensee, ganz klar. Ich bin großer Fan vom Bodensee. Das ist ein tolles Gewässer hier in unmittelbarer Nähe, so schnell erreichbar, so vielfältig, so vielseitig, so kulturell unterschiedlich. Sensationell.
Schön Wetter oder Starkwindsegeln?
Kommt darauf an, wer mitsegelt. Wenn meine Frau mitsegelt, bin ich ein Schönwettersegler lieber. Und wenn meine Söhne mitsegeln, dann Starkwind.
Ich freue mich auf das erste Thema und ich würde gerne mit einer Schlagzeile einleiten, die du selbst kürzlich auf LinkedIn geteilt hast. Darin hast du geschrieben, dass der Schweizer Onlinehandel 2024 einen Rekordumsatz verzeichnet hat. Das klang für mich erstmal ganz gut, allerdings gibt es auch einen Haken und der Umsatz ist, wie du schreibst, insbesondere den chinesischen E-Commerce-Anbietern zu verdanken und da in allererster Linie Temu. Temu hat stark an Marktanteilen gewonnen und Schweizer Anbieter verdrängt. Wir hatten im Mai 2023 hier im Podcast das erste Mal über Temu gesprochen. Das war, glaube ich, ein Monat nach der Markteinführung in Europa. Und damals hatte ich noch die Hoffnung, habe auch noch mit großer Überzeugung gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass sich das so durchsetzen wird und dass meine Hoffnung wirklich ist, dass sich das in Wohlgefallen auflöst, eben weil die Menschen doch Day-to-Day-Delivery haben wollen, wie bei Amazon oder eben das Erlebnis wie auf anderen Plattformen. Nun ist es aber anders gekommen, das Gegenteil ist eingetreten. Temu hat den europäischen Onlinehandel erobert. Mit über 160 Millionen monatlichen Nutzern landet Temu weltweit auf Platz 2 der Online-Shops, also hinter Amazon. Und der erwartete Umsatz liegt für 2024 bei 29,5 Milliarden US-Dollar. Laut Berichten wird die Plattform mit den unschlagbar günstigen Produkten und Gamification-Elementen 2024 in der Schweiz einen Umsatz von 650 bis 750 Millionen Franken erreichen. Und jeder dritte Schweizer und jeder vierte Deutsche geben an, Temu schon einmal genutzt zu haben. Also doch beachtliche Zahlen. Und auch medial hat kaum ein Unternehmen für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie Temu. Sei es jetzt aufgrund des riesigen Erfolgs oder auch der zunehmenden Kritik, mit der das Unternehmen konfrontiert ist auf diversen Ebenen, also Geschäftspraktiken, Regelverstöße und so weiter. Und der Überforderung europäischer Länder mit den Massen an Paketen, die unterhalb der Zollgrenzen geliefert werden und dem Druck eben für die heimischen Anbieter. Was ich damit sagen will, trotz Erfolg gibt es viel Kritik an Temu oder andersherum gesagt, trotz Kritik gibt es viel Erfolg. Vor diesem Hintergrund meine Frage an dich, wie ordnest du die Entwicklung ein?
Also das ist schon ein stürmisches Wachstum, was da passiert ist. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass das Unternehmen im September 2022 gegründet wurde und jetzt in diesem Jahr weltweit den von dir genannten Umsatz von etwa 30 Milliarden grob erreichen wird. Das ist ein Wachstum im Handel, das so noch nicht stattgefunden hat. Also das ist ein Fakt und da muss man schon sich fragen, wie ist das eigentlich möglich gewesen in diesen wenigen Monaten? Da kommt man dann sehr schnell auch auf den Marketingansatz über Gamification-Elemente, wo einige sagen, das ist sehr, sehr kritisch zu betrachten, das macht süchtig. Diese Rabattoptionen, die ich dann habe, wenn ich noch etwas aussuche, dann kriege ich 20% auf alles, was ich ausgewählt habe. Oder wenn ich meine Fische zu Hause füttere, 2 Stunden lang, dann kriege ich nochmal einen weiteren Rabatt. Und die Fische haben dann was zu tun mit dieser Plattform und dass ich dafür Werbung mache. Also diese Marketingpraktiken haben sicherlich auch extrem geholfen. Und dann haben wir natürlich einen zweiten Grund, der dafür gesprochen hat, und das ist der Preis. Die Preise sind sehr, sehr tief. Keine Frage. Wenn man da drauf geht, hat man das Gefühl, wie ist das überhaupt möglich, Sportschuhe für wenige Franken sozusagen dort einzukaufen? Wo kommen die eigentlich her? Also dieses Preisargument ist ein sehr, sehr starkes Argument. Nach unserer Studie, die wir durchgeführt haben vor wenigen Wochen, sind es über 30% der Schweizer, aller Altersgruppen, das möchte ich noch betonen, das ist ja auch interessant, das sind nicht nur die ganz Jungen, die dort einkaufen. Nein, es geht über alle Altersgruppen hinweg. Wir haben dann auch gefragt, seid ihr zufrieden mit den Lieferzeiten, seid ihr zufrieden mit der Qualität, und bei Temo sind die Werte eigentlich gut. Auch die Wiederkaufabsicht bei Temo liegt etwa bei 60%. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, dann wird wahrscheinlich Temo weiter in der Schweiz Marktanteile gewinnen. Darauf muss sich der Schweizer Handel einstellen, und das tut natürlich vielen Non-Food-Händlern in der Schweiz ziemlich weh.
Nun gibt es ja seit diesem Jahr die Möglichkeit, als europäischer Händler auch über die Plattform zu verkaufen. Würdest du das Unternehmen raten oder nicht?
Also ich selbst habe mit Temo über diese Option gesprochen. Man muss dann einfach wissen, dass Temu den Preis des Produktes festlegt. Also ich kann nicht wie bei einem anderen Marktplatzanbieter als Hersteller kommen und sagen, ihr verkauft doch gerne meine Produkte und ich kriege dann wahrscheinlich 20%, 50% oder 60%, je nachdem, an Kommission. Oder ihr behaltet die ein und ich bekomme 60% bis 80% hoffentlich von dem Erlös. Nein, das funktioniert da eben ganz anders. Das heißt, die schauen sich ihre Plattform an und sagen, okay, du kannst das Produkt bei uns verkaufen, aber das ist der Preis und darüber können wir auch nicht reden. Und dann wird es natürlich ziemlich schwierig für viele europäische Hersteller, die hier produzieren, zu den europäischen Kosten hier einfach mit chinesischen Konkurrenten mitzuhalten. Also die Option ist jetzt gegeben, das ist richtig. Ich glaube aber, das werden nur ganz wenige Produzenten schaffen, da ins Angebot von Temu hineinzukommen.
Ich würde es auch niemandem raten, dort einzusteigen. Ich glaube, damit tut sich keiner einen Gefallen, auf diese Plattform einzusteigen, genauso wie man sich keinen Gefallen damit tut, jetzt in den Preiskampf einzusteigen. Oder würdest du das anders sehen?
Dazu vielleicht noch eine interessante Information, weil wir machen da gerade eine Studie, die ist noch nicht jetzt auf dem Markt, aber die kommt in Kürze. Und da geht es um die Frage, wer ist eigentlich der günstigste im Land? Wir haben jetzt über Temu gesprochen, aber ich kann so viel sagen, der günstigste ist ein anderer. Das ist nicht Temu. Das ist ein stationärer Händler, den es im Moment noch nicht in der Schweiz gibt, der aber im nächsten Jahr in die Schweiz eintreten wird.
Action.
Und das ist Action. Ja. Genau. Der doch nach unserem Preisvergleich über 5 Warengruppen nochmal deutlich günstiger als Temu anbietet. Und da kann man jetzt auch die Frage stellen, ja, kann man Temu schlagen? Und Action beweist es, ja, das geht. Man kann Temu preislich schlagen. Das ist durchaus möglich, selbst als stationärer Händler. Und das macht ja dann wieder ein Stück weit Hoffnung, würde ich sagen. Also das ist nicht aussichtslos. Und die Wettbewerbsverzerrung, die viele Händler Temu vorwerfen, du hast das vorhin ja auch genannt, diese ganzen Vorwürfe sind noch keine Bestätigung, dass die bestehenden Händler absolut keine Chance haben, ja auch im stationären Bereich da nicht mithalten zu können. Action beweist das Gegenteil.
Action ist, finde ich, ein super spannender Case. Bin gespannt, wie sich das in der Schweiz entwickeln wird. Trotzdem, glaube ich, muss man in gewisser Weise schon auf diese Vorwürfe eingehen. Und da stehen ja handfeste Vorwürfe im Raum. Und das sind ja einmal von Konsumentenschützern die Vorwürfe, aber eben auch von der EU-Kommission, die wirklich da jetzt rechtliche Schritte einleiten, weil gewisse Vorgaben eingehalten werden müssen. Und das hat ja auch einen Sinn und Zweck, warum es diese Vorgaben gibt, um Kunden zu schützen, keine gefährlichen Produkte auf den Markt zu geben und eben gewisse Zollgrenzen einzuhalten etc.
Kann ich alles nachvollziehen, und ich würde sagen, der ein oder andere Punkt, der muss ja nachjustiert werden. Beispielsweise das Thema mit der Mehrwertsteuer. Da der durchschnittliche Warenkorb nur etwa bei 30 Schweizer Franken liegt, wird auf dieses bestellte Paket in der Regel keine Mehrwertsteuer erhoben. Die Zölle werden auch nicht fällig. Aber bei der Mehrwertsteuer, da muss man auf jeden Fall nachjustieren. Und ich glaube, die anderen Dinge, die im Raum stehen, dass beispielsweise Inhaltsstoffe nicht richtig kenntlich gemacht werden oder dass es Produkte auf der Plattform noch gibt, obwohl man die schon längst hätte wegnehmen müssen. Ich bin da ziemlich sicher, dass Temu ziemlich schnell die Vorgaben auch erfüllen wird, die man von ihnen verlangt. Aber was Mehrwertsteuer angeht, das ist wirklich ein Wettbewerbsnachteil, wo unbedingt nachjustiert werden muss. Es wird auch immer wieder vorgeworfen, diese Transportkosten. Wie kann es sein, dass ein Paket, das aus China kommt, mit dem Flieger, und wahrscheinlich kommen 90% aller Produkte mit dem Flieger in die Schweiz, wie kann es sein, dass dieses Produkt dann vom Endpreis her immer noch so viel billiger ist? Wo findet diese Subventionierung statt? Nach unseren Recherchen ist es nicht die Schweizer Post, ist es auch nicht das Weltpostgesetz, was dafür verantwortlich ist, sondern diese Subventionierung muss eigentlich in China stattfinden. Wo genau, wissen wir nicht.
Ja, und dann steht ja die Frage gleichermaßen im Raum, ob überhaupt das Business Model schon tragfähig ist und rentabel ist.
Da wäre ich vorsichtig, weil das Unternehmen Temu gehört zum Konzern Pinduoduo. Pinduoduo wurde 2016 gegründet. Pinduoduo ist hochrentabel und Pinduoduo kann dieses Wachstum scheinbar aus den Erträgen von PDD in China problemlos finanzieren. Auch im letzten Jahr hat Pinduoduo Gewinne geschrieben. Sie veröffentlichen keine Einzelabschlüsse von Temu, dazu sagen sie auch nichts, aber das Unternehmen Pinduoduo, der Konzern insgesamt, ist rentabel.
Bei Temu hätte ich jetzt noch ein bisschen meine Vorbehalte mit einfach den extremen Marketingaufwendungen. Also das ist ja schon fraglich, was 2023, 2024 da alles reingeflossen ist. Man konnte dem Unternehmen ja nicht entgehen. Jedes Produkt, was man googelt, man landet bei einer Anzeige von Temu.
Das teile ich.
Nochmal auf diese rechtlichen Vorgaben. Ich glaube auch, dass da eine gewisse Chance drin steckt, mal überhaupt einheitliche Maßnahmen zu treffen, Vorgaben zu treffen, Lieferketten etc. Da kann ja auch viel Potenzial drin stecken, nicht nur im Hinblick auf Temu, sondern auf allgemein alle Unternehmen, die eben wirtschaften. Und da eine Grundlage zu schaffen, die eben sozial und ökologisch vertretbar ist, wäre ja wünschenswert.
Wir müssen uns allerdings auch bewusst sein, dass natürlich auch andere Anbieter in China produzieren lassen. Mhm. Ja. Und dass möglicherweise die Produzenten dieser anderen Anbieter die gleichen sind, die auch bei Temu verkaufen. Auch dies ist im Bereich des Möglichen und wahrscheinlich auch im Bereich des Wahrscheinlichen. Von daher würde ich den Unternehmen jetzt nicht in erster Linie raten, zu versuchen, diese Spieße, wie die Schweizer sagen, gleich lang zu machen, sondern sie sollten sich auch überlegen, wie sie ihre eigene Supply Chain optimieren können.
Absolut, da steckt das Potenzial drin, nicht nur auf einen jetzt den Finger zu zeigen, sondern allgemeine Grundlagen zu schaffen, aber gleichermaßen drauf zu schauen und zu sagen, okay, was macht denn Temu auch gut? Und da ist ja wirtschaftlich gesehen auch vieles gut, wie du es beschrieben hast, die Supply Chain ungeschlagen. Gamification-Elemente, marketingseitig auch ungeschlagen. Ist natürlich die Frage, was man den Konsumenten zumuten will.
Also da kann man bestimmt auch einiges lernen, wenn man genau aufpasst. Auch das Thema Inspiration, wie sie es schaffen, eben Verbundkäufe, Cross-Selling hinzubekommen. Ja. Da kann man einiges mitnehmen. Man kann natürlich erstens mal diese Supply Chain versuchen zu optimieren und vielleicht da auch den ein oder anderen Lieferanten zu entdecken, der auch bei Temu mit im Spiel ist und da eine Geschäftsbeziehung aufbauen. Aber das reicht ja für die meisten nicht. Also die meisten Anbieter hier in Europa können ja nicht das Modell des Kostenführers spielen. Das wird nicht gehen. Also ich muss mir dann eher marketingtechnisch, strategisch überlegen, wie ich mich abheben kann von diesem Billiganbieter. Ja, wie kann ich meinen Kunden den Mehrwert deutlicher machen, besser kommunizieren, um mich von diesen Konkurrenten abzuheben. Und jetzt Amazon hat ja beispielsweise letzte Woche auch ein neues Programm gestartet. Die haben einfach ihr Angebot jetzt mal erweitert und haben gesagt, auf unserer Plattform gibt es jetzt auch Produkte, da musst du 9 Tage warten, dann kriegst du die und dann sind die unter $20 erreichbar. Also einfach das bestehende Sortiment ausgeweitet. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist, was Amazon davor hat, aber mein Plädoyer, wenn wir jetzt über Temu reden und wohin sich das Unternehmen entwickelt und was da die bestehenden Anbieter machen sollen, mein Plädoyer wäre, versucht euch stärker zu differenzieren und das muss natürlich für den Kunden nachvollziehbar und glaubhaft sein können, was da an Argumenten kommt.
Das mit Amazon habe ich auch gelesen, dem Amazon Haul Angebot. Ich habe es mit Interesse gelesen, fand es spannend. Ich meine, das geht jetzt ja voll in die Richtung von Temu und es ist ja fast ein bisschen wie ein Eingeständnis, dass sie da eben doch den Erfolg dem chinesischen Unternehmen zugestehen müssen. Und ich bin gespannt, ob das der richtige Schritt ist und auch wie sich das weiterentwickeln wird. Ich meine, momentan ist es ja begrenzt auf die USA und ich glaube, grundsätzlich ist es ja mit Temu nicht getan. Also auch wenn wir auf TikTok schauen und den TikTok-Shop, der auch jetzt nach Europa kommen soll, das könnte vielleicht noch der viel gefährlichere Konkurrent werden als Temu, Shein und Co.
Bei den sozialen Medien haben wir natürlich etliche Anbieter, die da auch in der Schweiz mittlerweile Marktanteile gewonnen haben. Das betrifft beispielsweise auch Facebook. Ja, Facebook ist sehr aktiv. Nach unserer Studie haben 40% der Schweizer bereits da auch schon mal etwas eingekauft. Auch WhatsApp, wo viele Händler mittlerweile ihre Werbeanzeigen, ihre Flugblätter mitverteilen. Das wird auch rege genutzt. Und dann haben wir natürlich die ganzen anderen sozialen Medien, die da auch aktiv sind. Also hier ist in den letzten Jahren ein neuer Distributionskanal entstanden, der natürlich vorwiegend sich an das jüngere Publikum eigentlich wendet. Aber mit Facebook beispielsweise haben wir da auch einen Anbieter, der mittlerweile fast alle Altersklassen erreicht.
Wir bleiben beim Thema Handel. Wir haben in vielen vorherigen Podcast-Episoden den Untergang des Handels diskutiert. Wir haben über die sterbenden Innenstädte gesprochen, die Vielzahl an Insolvenzen und Schließungen im hiesigen Handel. Und wenn man jetzt auf die Schlagzeilen schaut, dann gibt es ein Handelsunternehmen, was in den letzten Jahren konträr zu diesen Entwicklungen positive Schlagzeilen geschrieben hat. Wenn auch im kleinen Umfang, muss man dazu sagen. Die dänische Einzelhandelskette Systrene Grene ist ein familiengeführtes Unternehmen und hat im Geschäftsjahr 2023/24 beim Umsatz und auch beim Gewinn das bislang stärkste Ergebnis in der 50-jährigen Geschichte erzielt. Also wir haben einen Umsatzplus von 22% gehabt und einen Gewinnplus von 15%. Und das eben trotz des schwierigen Einzelhandelsumfelds. Wachstumstreiber des Unternehmens sind die starke Expansion, vor allem in Deutschland. Also Deutschland ist der wichtigere Markt und der stärkere Markt als der Heimatmarkt Dänemark. Und aber auch das Konzept der Läden. Systrene Grene operiert in der Nische mit einem wechselnden Sortiment, also es wird immer wieder um neue Produkte ergänzt, was aus erschwinglichen, skandinavisch inspirierten Wohnaccessoires, Möbeln, Küchenartikeln, DIY-Bedarf, Lebensmitteln, Partybedarf, Spielzeug und viel mehr besteht. Der Markenname Systrene Grene bedeutet übersetzt Grene Schwestern und diese sind zentraler Bestandteil der Marke. Es geht also um diese fiktiven Schwestern Anna und Clara, die als Gastgeberin fungieren und auch an allen Touchpoints der Marke vorkommen. Und unter anderem geben sie auf Werbematerialien im Store Einrichtungstipps, aber auch online oder auch, wie man eine bestimmte Party umsetzen kann, was für Artikel man dafür braucht, wie man Produkte miteinander kombinieren kann. Und wenn man in diese Läden geht, ist eigentlich das Phänomen, dass man immer mit mehr Produkten, als man vorher sich vorgenommen hatte zu kaufen, rausgeht. Eben weil man in gewisser Weise inspiriert wird. Und da musste ich eben an dich auch denken. Du hast ja den Begriff der Kundeninspiration ganz maßgeblich geprägt. Daher meine Frage an dich, ist das ein Best Practice für erfolgreich praktizierte Kundeninspiration?
Vielleicht zunächst grundsätzlich, warum ist dieses Konstrukt oder dieses Ziel der Kundeninspiration gerade heute und jetzt so wichtig? Wir haben im Moment eine etwas gedrückte Konsumstimmung. Die Kunden kommen seltener in die Läden und wenn sie kommen, dann wollen sie sparen. Und da reicht es natürlich nicht, den Kunden nur zufriedenzustellen, sprich die bestehenden Bedürfnisse zu befriedigen. Und der Einkaufszettel, der ist leider im Moment etwas kürzer. Und wenn ich nur versuche, diesen Einkaufszettel zu bedienen, dann mache ich halt weniger Umsatz. Das ist das Problem in allen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das hatten wir auch schon 2008. Damals kamen wir übrigens genau aus diesem Grund auf die Idee, dass wir im Marketing ein zusätzliches Konstrukt brauchen. Und hier kann Kundeninspiration für Abhilfe schaffen, indem es versucht, Begehrenswertes ins Bewusstsein zu rücken. Wir sagen heute, da gibt es drei Richtungen. Das kann in Richtung Mehrwert gehen. Da gibt es auch bessere Produkte, als sie auf meinem Kassenzettel stehen. Da gibt es ergänzende Produkte. Das kann in Richtung Cross-Selling gehen. Oder es gibt Innovationen. Diese AirPods Pro mit Noise Cancelling sind einfach besser als die klassischen, oder? Und wenn ich diese Innovation entsprechend rüberbringe, das ist schwierig, das ist nicht einfach, dann kann ich höhere Durchschnittsumsätze erzielen. Das muss natürlich den Bedürfnissen entsprechen und vielleicht sogar diese schlummernden Bedürfnisse deshalb Begehrenswertes ins Bewusstsein rücken anspringen. Das ist eigentlich die Grundidee, die dahinter steckt. Und alle Händler, auch den von dir genannten Systrene Grene, die sich auch diesem Ziel verschrieben haben, ihre Präsentation, ihre Kommunikation, ihre Mitarbeiterberatung, die ja stattfindet im Laden, dem verschreiben, haben natürlich, wenn sie es gut machen, ein enormes Potenzial. Ein enormes Potenzial in Richtung Upselling, höherer Durchschnittsbon und das sind KPIs, die im Handel natürlich sehr, sehr wichtig sind. Dazu muss ich mich aber schon diesem Thema sehr ernsthaft widmen und sehr kreativ sein. Ich muss es anders machen als andere. Ein Vorreiter in diesem Feld, weil viele sagen, Kundeninspiration, das ist doch ein teures Thema, das kann sich nicht jeder leisten, das kann vielleicht die Luxusgüterindustrie, die da ihre Paläste hinstellen oder wo dann die Kunden reinlaufen und sagen, Wahnsinn, und jetzt fühle ich mich inspiriert. Aber ein Paradebeispiel, was genau in die andere Richtung geht, wo man sieht, dass Kundeninspiration nichts mit einem großen Investment zu tun hat, ist IKEA. Geht in die Richtung Möbel, wie du es dargestellt hast. Und wir alle kennen das ja auch bei IKEA, diese Kojen, wo sie Badezimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer präsentieren, eben sehr inspirativ. Die machen das so geschickt, dass man dann danach rausgeht und sagt, und jetzt brauche ich diesen Stuhl und diese Lampe und die Vase auf dem Tisch und den Läufer unter dem Tisch und dann kaufe ich das eben kombiniert ein. Und dieses Verkaufen von inspirativen Ideen, das ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten extrem wichtig.
Für mich ist IKEA auch immer so das absolute Best-Practice-Beispiel. Man hat das natürlich im Kopf, jeder kennt das, wenn man durch ein IKEA läuft, und das ist ja immer noch bis heute der ganz, ganz klare Vorteil der physischen Stores und warum Menschen auch gerne zu IKEA gehen, neben den Services etc. Nur was ich eben so spannend fand bei diesem Systrene-Grene-Beispiel, dass es auch mal einem kleineren Player gelungen ist, in einer absoluten Nische, also es sind ja im Endeffekt ja diese Krimskrams-Artikel, über dieses Konzept eben das Wachstum zu erzielen und die positiven Ziele dorthin zu legen in diesem sehr, sehr schwierigen Umfeld, was wir gerade haben.
Über welche Instrumente, über welche Marketinginstrumente löse ich Inspiration aus? Das kann die Präsentation der Ware sein, das kann die Beratung sein, das kann aber natürlich auch der Preis sein. Also Temu, darüber haben wir vorhin gesprochen, die machen das sehr stark über den Preis und das funktioniert. Oder Aldi, wenn man da reingeht und ich schaue mir diesen Non-Food-Bereich an mit ihren wöchentlichen Aktionen, da ist auch der Preis der Treiber der Inspiration, dass sich der Kunde nämlich sagt, ui, das gibt's auch so günstig, dann nehme ich das doch gleich mit. Also es gibt verschiedene Ansätze, die sich dafür anbieten. Man muss halt vom Mindset her sich verabschieden von der Idee, dass ich ein einzelnes Produkt verkaufen will, sondern eigentlich will ich eine Problemlösung verkaufen.
Nur wenn wir jetzt nochmal auf diese sterbenden Innenstädte schauen, darum geht es ja im Kern schon in einer gewissen Weise, dass man sagt, man möchte belebte Innenstädte haben, man möchte funktionierende Handelskonzepte haben und das ist ja schon auch wichtig, dass der physische Handel funktioniert und da wäre es ja dann eben schon eine gezielte Frage, wie lässt sich das lösen, und da finde ich diesen Ansatz zu sagen, man spielt über die Inspiration und eben nicht nur über den Online-Kontext oder über den Preis, sondern schafft eben einen ganz klaren Mehrwert, sehr gelungen und naheliegend. Meine Frage wäre da, greift das nicht auch ineinander mit dem ganzen Thema Customer Experience,
genau.
Marke erlebbar machen, Story Living, also nicht nur Marke erzählen, sondern mit allen Sinnen erlebbar machen?
Ja, das hat was mit dem Konzept des Erlebnishandels zu tun. Zurückkommend auf dein Beispiel mit der Innenstadt, heißt das natürlich auch, dass der Verbund der Geschäfte in Kombination mit dem kulinarischen Angebot einer Stadt, mit dem kulturellen Angebot einer Stadt hier ein Erlebnis zu schaffen ist, das über das Angebot des einzelnen Händlers nach Möglichkeit hinausgehen sollte, um nämlich einen Ort der Begegnung zu schaffen. Ein Ort des Erlebnisses zu schaffen. Wir gehen ja auch nicht nur einkaufen der Produkte wegen, sondern wir wollen andere Menschen treffen. Wir wollen noch nebenbei was Schönes essen. Wir wollen einfach was erleben. Und hier sind auch die Innenstädte gefordert, ganzheitliche Konzepte zu entwickeln.
Ja, das ist mein absolutes Reden immer, dass die Innenstädte was machen müssen. Wenn ich jetzt nochmal an das Beispiel Systrene-Grene denke, an dieses skandinavische, hügelige Lebensgefühl, was durch diese zwei Schwestern vermittelt wird, dann inspiriert das ja nochmal viel mehr, wenn ich diese Bildwelt vor mir habe, als wenn die Produkte nur inspirierend angeordnet wären, ohne diese Geschichte dahinter.
Bei der Inspiration spielen Bilder, Bewegtbilder, Standbilder, beide natürlich eine sehr große Rolle, weil Bilder sagen mehr als 1000 Worte, das wissen wir. Um die emotionale Kraft der Inspiration rüber zu bekommen, spielen diese visuellen Erlebnisse eine ganz, ganz große Rolle. Aber auch die anderen vier Sinne, die wir haben, kann man gut ansprechen. Das zeigen auch viele Konzepte. Wir sind hier auf einem Gebiet unterwegs, was für den Handel, insbesondere eben für den stationären Handel, viel wichtiger wird, um sich auch zu behaupten gegenüber dem weiter wachsenden Online-Angebot. Wir sehen das auch in unserer jüngsten Studie zum Internethandel in der Schweiz, dass der Online-Handel nach wie vor wächst, zum Teil sogar erheblich wächst in manchen Branchen. Und da muss der stationäre Handel zulegen. Inspiration ist hier eine Antwort, die helfen kann. Aber auch die Online-Händler sind in diesem Bereich sehr, sehr gut unterwegs. Nehmen wir beispielsweise das Thema Zalando.
Zalando hat eine neue Richtung eingeschlagen 2024. Sie haben jetzt gesagt, sie wollen sich auf einmal auf Qualität fokussieren, dann auf das Thema Lifestyle, also da nochmal das Sortiment auszuweiten, um Sport und Kindermode und vor allem auf das Thema Inspiration zu setzen. Und da haben sie jetzt halt eben unterschiedlichste Innovationen Innovationen eingeführt, sei es einmal Live-Shopping-Shows auf der Zalando-App mit Chat-Funktion. Das mutet jetzt mehr so einer Rückbewegung an von früher, wenn man an die Live-TV-Shopping-Shows denkt. Dann In-Stream-Shopping in Zusammenarbeit mit RTL, also dass man die Produkte dort direkt kaufen kann, die getragen werden von den Schauspielern und Schauspielerinnen. Den Fashion Assistant, der einen berät, der Trendspotter, der bestimmte Trendteile zusammenstellt und präsentiert. Und dann aber auch die Kampagne, die sich um die Frage dreht, was ziehe ich an, und sehr laut gestaltet ist. Finde ich auch spannend. Meine Frage an dich, meinst du, das ist der richtige Weg?
Das ist sicherlich der richtige Weg. Wir reden ja seit langem von Omnichannel-Management und viele Händler haben jahrelang immer von Online und Stationär und deren Verbindung gesprochen. Aber gerade dieses Beispiel Zalando macht eigentlich deutlich, dass Omnichannel-Management in einem Online-Kontext die Verbindung zu Social Media sehr stark sucht und dass diese Elemente dann auch einen inspirativen Charakter in den langweiligen, ich sag mal, Online-Shop-Auftritt bringen können. Und das macht Zalando wirklich sehr gut mit unterschiedlichen Ansätzen, die teilweise natürlich jetzt getestet und probiert werden. Die Ansätze sind aber sehr unterschiedlich. Ich finde das prima, weil man kann im Vorhinein nie genau sagen, was kommt da jetzt gut, was kommt da eher schlecht. Das ist der richtige Ansatz. Und auch viele andere Händler sollten versuchen, das Thema Social Media im Zusammenhang mit Omnichannel besser einzubinden, gezielter einzubinden, auch um das Leistungsversprechen, das bei Zalando Kundeninspiration ja heißt, das haben die explizit so formuliert, schon vor vielen Jahren zum Leben zu erwecken. Und wenn ich ein Leistungsversprechen in einem anderen Unternehmen habe, das vielleicht mehr in Richtung Preis geht oder in Richtung Beratung geht, persönliche Beratung geht, dann muss ich mir auch überlegen, wie kann ich diese Elemente über Social Media besser einbauen, um das für unsere Kunden erlebbar zu machen, nutzbar zu machen, und zwar in einer Form und Weise, dass die Kundin überzeugt ist, dass sie loyaler wird, dass sie vom Durchschnittsbon mehr einkauft. Da kann man schon, würde ich sagen, strategisch vorgehen, muss es wahrscheinlich auch.
Social Media, würde ich aber auch absolut sagen, ist entscheidend, und das hängt ja damit auch zusammen, dass man eigentlich nur noch konsumiert. Man sucht nicht mehr, man lässt sich inspirieren auf vielfältigen Ebenen, sei es jetzt beim Streaming, Musik, Film etc. Also eigentlich ist ja grundsätzlich schon auf so vielen verschiedenen Konsumebenen das Thema Inspiration gang und gäbe, und warum dann nicht auch in dem Bereich Handel?
Ich finde es auch sehr wichtig, dass man das Thema Kundeninspiration als übergeordnetes Ziel in einem Unternehmen verwendet. Ich verstehe immer noch nicht, warum viele Unternehmen nach wie vor Kundenzufriedenheit als den wichtigen Key Performance Indicator verwenden. Kundeninspiration wäre ein wesentlich besser Indikator. Ich möchte es auch kurz begründen. Kundenzufriedenheit. Erstens erreichen wir das heute ja schon in vielen Unternehmen. Also wer keine zufriedenen Kunden hat, der kann wahrscheinlich den Laden zusperren. Viele haben eine Kundenzufriedenheit von 85%. Also sie können sich kaum steigern. Also bringt relativ wenig. Das ist ein Grund. Bei der Kundeninspiration nach unserer Skala, wenn wir das messen, dann liegen wir nur so bei 30%, also relativ niedrig. Da kann man deutlich zulegen. Es wäre ein Grund, der dafür spricht. Der zweite Grund, warum die Kundenzufriedenheit relativ wenig bringt. Unsere Studien zeigen, dass selbst hochzufriedene Kunden heute eben nicht loyal sind. Und auch, das steht ja in jedem Marketing-Lehrbuch, Kundenzufriedenheit führt, wenn sie hoch ausfällt, zu 100% zu mehr Loyalität. Wir können das beweisen, dass das heute nicht mehr ist mit Kundenkartendaten, mit echten Daten, wo also nicht nach Wiederkaufabsicht gefragt wird, sondern wo wir wirklich messen können, und was hat er jetzt tatsächlich danach ausgegeben. Also Kundenzufriedenheit ist einfach kein Indikator für Loyalität mehr. Die Zeiten sind vorbei, weil die Wechselkosten dermaßen nach unten gegangen sind. Ich habe so viele Angebote heutzutage, auch wenn ich hochzufrieden bin, ja, kann ich sehr schnell auch bei einem anderen Anbieter einkaufen, weil der vielleicht schneller auf dem Nachhauseweg liegt, etc. pp. Also von daher, mein Plädoyer ist, Kundeninspiration muss der Key Performance Indicator im Marketing werden.
Das war's für heute. Temu mischt nicht nur weltweit, sondern auch im Dachraum die Handelslandschaft auf. Was ist das Erfolgsgeheimnis des chinesischen Online-Händlers? Wie können heimische Anbieter auf den neuen Konkurrenten reagieren? Die Konsumstimmung war auch schon mal besser. Wie müssen Ansätze aussehen, um die Kauflaune der Kundinnen und Kunden zu heben? Ist Kundeninspiration heutzutage als KPI nützlicher als Kundenzufriedenheit? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst, als Thomas und Hannah könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.